gerade die letzten Wochen haben uns ein Thema aufgezwungen. Selbst diejenigen, die vielleicht sich gar nicht darum kümmern wollten, dass wir eigentlich, wenn man es genau betrachtet, so wie es täglich erlebt wird, gar nicht haben wollen. Denn wer will denn eigentlich seinen Alltag damit verbringen, Preise zu vergleichen? Wer will seinen Alltag damit verbringen, sich um Geld, irgendeine Abstraktion, Sorgen zu machen? Wir sind ständig genötigt, uns mit irgendwelchen Zahlen herumzuschlagen, müssen was vergleichen. Eigentlich ist also Ökonomie genau betrachtet etwas fürchterlich Langweiliges oder etwas Anstrengendes. Und dennoch beherrscht es unseren Alltag. Was das für eine seltsame Struktur ist, das möchte ich heute erläutern aus einer Perspektive, die für Sie vielleicht ungewohnt ist, nämlich aus der buddhistischen Tradition. Damit das allerdings nicht irgendwie verblasen klingt, das wurde ja eben schon angedeutet, sondern dass Sie sehen, Buddhismus ist etwas unmittelbar Zugängliches und ist insofern, wie ich ihn jedenfalls hier verstehe und eigentlich auch für weite Teile meiner privaten Meditationspraxis, so etwas wie ein Geistestraining. Das können Sie als Christ oder als Hindu oder als Moslem genauso machen, wie das eben jemand kann, der aus der buddhistischen Tradition kommt. Buddhismus ist Geistestraining. Darin liegt eigentlich schon eine ganz wichtige Aussage. Wir alle streben nach Glück. Das ist etwas, was Seine Heiligkeit der Dalai Lama immer wieder fast am Anfang jedes seiner Vorträge betont. Und da unterscheiden wir uns überhaupt nicht von irgendeiner anderen Tradition. Alle streben nach Glück. Aber es misslingt. Irgendwie kriegen wir es nicht hin. Viele Menschen sind unglücklich. Sehr viele Menschen sind unglücklich. Weltweit, wenn wir uns umsehen, wir beobachten Leiden über Leiden. Und was wir noch mehr beobachten, wenn ich das Wort Leiden nicht verwende, ein buddhistischer Terminus, und es übersetze, werden Sie sofort sehen, wie relevant eigentlich die Diagnose ist, dass wir nach Glück streben, es aber nicht hinkriegen, sondern das Gegenteil hervorbringen. Ich verwende das Wort Sachzwang. Das ist etwas, das haben die Ökonomen und die Politiker in den letzten Jahrzehnten immer mehr unter die Leute gebracht. Wir hängen ab von Sachzwängen. Wir sind also Abhängige. Und da gibt es eine Sache und die zwingt uns, irgendwas zu tun. Das ist die Philosophie dahinter. Und das möchte ich jetzt ein bisschen entzaubern von dem falschen Glanz, der diesen Begriff umgibt. Ja, so, ich will keine Namen nennen, aber ein in Deutschland ziemlich bekannter Ökonom hat mal gesagt, die ökonomischen Gesetze sind hart und kantig und wir stoßen uns daran, aber wir können sie nicht umwerfen. Ja. Und der Markt ist nicht moralisch, aber er ist effizient. Und solche Sprüche hören Sie also laufend. Sie werden auch in den Hochschulen gelehrt. Dass das Sprüche sind, verrate ich, wie man im Englischen sagt, als Whistleblower aus der Zunft, selbst einer, der dazugehört, verrate ich Ihnen, fallen Sie nicht darauf rein. Das gehört zur Reproduktion des gesamten Systems Geldökonomie. Okay, so viel also als kleine Vorbemerkung. Ich beginne damit, dass ich zwei Begriffe aus der Überschrift, den Untertitel, ist jetzt bitte kein Vorwurf, der Untertitel war eigentlich so von mir nicht formuliert, aber ist ja gleichgültig. Mitgefühl statt Gier, sachlich, Sie werden sehen, durchaus akzeptabel. Mitgefühl statt Gier. Diesen Terminus Mitgefühl will ich mal erläutern, der ist im Buddhismus absolut zentral. Absolut zentral. Der hat, wenn wir es etwas werten, dann kann man natürlich Mitgefühl verstehen, entweder das als Mitfreude oder als Mitleid. Das sind die zwei Aspekte von Mitgefühl im alltäglichen Sinn. Und eine Grundthese des Buddhismus, übrigens nicht nur des Buddhismus, ist, dass jeder Mensch in seinem Innersten, in seinem Kern eigentlich aus Mitgefühl besteht. Das ist unser Wesen. Wir hindern das Wesen nur, sich zu entfalten. Und dazu brauchen wir dann bestimmte Erkenntnisse, eine bestimmte Alltagspraxis. Aber das Wesen jedes Menschen ist eigentlich Mitgefühl und dieses Mitgefühl zu empfinden ist Glück. Damit könnte ich eigentlich aufhören. Damit ist alles gesagt. Ja, darauf kommt es an. Aber ich will es trotzdem ein bisschen erläutern. In einem unmittelbar intuitiven Sinn ist also Mitgefühl Im Buddhismus übrigens natürlich mit allen lebenden Wesen, also auch mit Tieren. Wir machen da keinen Unterschied und beschränken das irgendwie auf Menschen. Mitgefühl mit allen lebenden Wesen. Das ist, glaube ich, eine spontane Haltung. Wenn sich irgendein Tier, wenn wir das beobachten, wie es am Straßenrand liegt, weil es überfahren wurde, spontan entsteht sowas wie Mitgefühl. Wenn wir sehen, dass sich jemand einen Finger schneidet, der erste Impuls ist Mitgefühl. Der zweite ist dann ein Gedanke. Hey, das ist, der verdient 400.000 Euro im Jahr, der hat es verdient. Ja. Dem geschieht es recht. Ja. Dann kommen die verwirrenden Gedanken hinzu. Aber der erste Impuls ist richtig. Ja. Und selbst den schlimmsten Diktator, den Sie in den Fernsehnachrichten sehen, wenn er nach einer Revolution gestürzt wird und dann liegt seine Leiche da, der erste Impuls ist Mitgefühl. Und dann kommt erst das Urteil hinzu, naja, das war ein schlimmer Knochen und so weiter. Also im Buddhismus sagen, auf dieser relativen Ebene versteht eigentlich jeder Mitgefühl. Und wir verstehen auch, dass es vielfach gehindert wird. Allerdings hat es im Buddhismus eine viel, viel weitere und tiefere Bedeutung. Und die möchte ich ein ganz klein wenig erläutern. Man kann sie, obwohl es mit der Kernbestand ist und das Schwierigste ist, was es innerhalb der buddhistischen Lehre gibt, glaube ich, kann man es doch relativ einfach klar machen. Wenn wir uns selbst betrachten, zunächst mal fange ich mal mit dem an, was wir jetzt gerade tun, wir sprechen miteinander. Wir sprechen gemeinsam eine Sprache, eine Muttersprache. Was entdecken wir dabei? Niemand von uns hat die Sprache hervorgebracht. Wir hängen untereinander zusammen über die Sprache. Wir verdanken diesem Sprechen und der Sprache unsere gegenseitige soziale Verknüpfung und Abhängigkeit. Die Sprache stellt sie her. Als sprechende Wesen, eine alte Definition des Menschen in der europäischen Tradition, sind wir also Wesen, die aufeinander hören, die aufeinander angewiesen sind. Schon allein die Tatsache der Sprachfähigkeit erweist uns als gegenseitig abhängige Wesen. Blick mal an unserem Körper runter. Was finden wir? Ich sage es immer provokativ ganz gerne so. Woraus bestehen wir? Aus Pflanzen- und Tierleichenteilen. Völlig abhängig sind wir in unserer Nahrung, von der umgebenden Natur. Natürlich können wir auswählen. Ja? Einige sagen, Pflanzen tut es nicht weh, deshalb bin ich Vegetarier. Das ist dann schon ein erster Schritt der Erkenntnis. Wir sind abhängig, wir sind vollständig abhängig in unserer körperlichen Existenz. Die Vorstellung, dass unser Denken heißt ja für uns meistens inneres Sprechen, und dass unser Körper so etwas sei, das isoliert wäre vom Rest der Welt, das ist eine völlig absurde Idee. Das ist eine völlig absurde Idee. Nehmen Sie jemand 3 Minuten die Luft weg, dann wird er Ihnen belegen durch ein blaues Gesicht, dass auch er abhängig ist, ja. Von Luft, von Wasser. Nehmen Sie jemand das Wasser weg, dann sind wir nach 2-3 Tagen tot. Ich bin kein Mediziner. Nehmen Sie die Nahrung weg, 40 Tage oder wie lange man das aushält. Wir sind völlig abhängig. Wir brauchen Kleidung, die hat jemand anders gemacht für uns. Wir denken nicht dran. Wir stehen hier auf dem Boden, den haben Handwerker von uns hergestellt. Wir sind völlig abhängig von dem und dankbar abhängig. Wir sind dankbar, dass es jemand gibt, der dieses schöne Gebäude gebaut hat. Wir sind dankbar den Pflanzen, dass sie hier die schönen Blätter zeigen und so weiter. Wo wir also hinblicken, entdecken wir gegenseitige Abhängigkeit. Und letzter Gedanke, damit ich das jetzt nicht zu sehr verbreite. Wenn man anfängt nachzudenken und wenn jemand, gestern Abend hatten wir ein paar hübsche Diskussionen, ich schaue auf meine Gesprächspartnerin von gestern, wie verstehen wir dieses Wort, diesen Begriff? Was würde man im Zweifelsfall tun, wenn man streitet? Sagt, okay, nehmen wir ein Brockhaus. Und dann schauen Sie nach, um ein Wort zu verstehen, steht unterhalb des Wortes als Erläuterung was, ganz formal ausgedrückt, viele weitere Wörter. Also um ein Wort zu erklären, braucht man viele weitere Wörter. Also kann man dann sagen, aha, das ist die Definition dessen, was ich gefragt habe. Und dann guckt man sich die Wörter an, ja, was bedeuten jetzt die Wörter? Jetzt müssen Sie im Lexikon an einer anderen Stelle gucken. Und irgendwann werden Sie entdecken, ich habe das Spiel öfters mit Studenten gemacht, natürlich mit kleinen Lexikas, plötzlich entdecken Sie nach 2-3 Runden, beißt sich die Katze im Schwanz, dreht man sich im Kreis. Ja? Ein Wort erklärt das andere, das andere, das andere, das andere. Und jetzt sind wir wieder bei dem einen Wort. Das heißt, wir bewegen uns denkend in einer Begriffssphäre, die gegenseitig abhängig ist und die sich selber definiert und hervorbringt. Das sind 3 Hinweise darauf, was wir eigentlich im Buddhismus mit Mitgefühl in einem tiefen Sinn meinen. In einem tiefen Sinn meinen wir damit, es ist vernünftig, es ist richtig, davon auszugehen, dass wir alle als menschliche Wesen, als Lebewesen gegenseitig abhängig sind. Unsere Gedanken sind gegenseitig abhängig. Unser Körper ist abhängig von tausend anderen Dingen. In unserer Sprache sind wir gegenseitig abhängig. Wir sind also gegenseitig abhängige Wesen. Das ist die Grunddiagnose. Das kann man jetzt erkennen und dann sagen, okay, ich verhalte mich so. Ich verhalte mich anderen Menschen gegenüber solidarisch, mitfühlend und so weiter. Oder man kann es nicht kennen. Und dann entstehen alle Schwierigkeiten. Und eine dieser Schwierigkeiten heißt moderne Wirtschaft. Und die möchte ich jetzt ein bisschen näher erläutern. Es gibt den alten, er stammt eigentlich von Aristoteles, den alten Begriff, den ich sehr schön finde. Das ist der Ausdruck Privation. Den möchte ich ein klein wenig erläutern. Privation heißt, Kant übersetzt es mit dem Wort Beraubung. Man beraubt eine Sache einer bestimmten Eigenschaft. Also eine Augenverletzung ist eine Privation des Auges. Man kann nicht mehr sehen. Warum will ich jetzt dieses komische Wort verwenden? Na, erstens steckt privat drin, das wird nachher noch eine Rolle spielen. Und zweitens versteht man das sehr gut, was Privation in einem tieferen Sinn bedeuten kann. Ich fasse es in eine These. All das, was wir beobachten an Schwierigkeiten, ich drücke es mal harmlos aus, an ökonomischen Frustrationen, politischen, persönlichen Frustrationen, all das ist das Resultat einer Privation des Mitgefühls. Wir schränken unser natürliches, ursprüngliches Mitgefühl ein. Wir beachten nicht die gegenseitige Abhängigkeit, den Grund aller Formen von Mitgefühl. Das beachten wir nicht mehr, weil unser Geist durch viele Gedanken, falsche Gedanken kontaminiert ist. Zweite Erläuterung, ich habe gesagt, ich mache das nur kurz bezüglich meiner Herkunft aus dem Buddhismus, das war jetzt die inhaltliche. Jetzt zur Praxis, was tut ein Buddhist? Ja, die tun vieles, je nach Tradition. Aber etwas tun alle, sie arbeiten mit ihrem Geist. Ich persönlich, wenn Sie mir das erlauben, so zu erzählen, hänge einer speziellen Schule innerhalb des Buddhismus an. Es ist die Madhyamika-Schule. Begründer ist ein indischer Philosoph etwa aus dem 1. Jahrhundert. Nagarjuna heißt der Mensch. Das ist alles nicht wichtig, die Begriffe. Was tun die? Sie nehmen Denkformen, die sich alltäglich vorfinden. Die alten Texte verwenden die zeitgenössischen Denkformen, philosophische, logische und sonstige Schulen, und untersuchen diese Denkformen ganz strikt und nüchtern und sagen, lässt sich das so denken, wie behauptet wird. Und Nagarjuna führt das sehr, sehr schön vor und seine ganze Schule führt das vor an verschiedensten Begriffen, wie man sich in Widersprüche verheddert und die eigenen Voraussetzungen im Denken gezwungen ist aufzuheben. Und genau diese Methode habe ich übernommen. Das hat natürlich viele Aspekte. Es gibt eine ganz ausgefeilte buddhistische Logik, das muss man halt üben, 15 Jahre lang, und dann kann man es. Das dauert ein bisschen, das ist ein Training. Aber dann kann man es wirklich anwenden und man kann damit was verstehen. Und es ist gar nicht so schwer zu verstehen. Ich werde es nachher am Beispiel Geld Ihnen erläutern, wie das funktioniert. Ist übrigens okay, eine Stunde und eine halbe Stunde diskutiert. Damit wir verstehen, was ich meine mit diesem Wörtchen Privation, das wird jetzt ein paar Mal wiederkehren. Ich hoffe, Sie erlauben mir, dass ich dieses eine Fremdwort ein bisschen notorisch wiederhole, so als Cantus firmus soll das unseren weiteren Überlegungen dienen. Damit Sie das klarer verstehen und damit wir den heutigen Zustand klar verstehen. Ich werde zur Finanzkrise schon noch was sagen, keine Angst. Ich beschäftige mich tagelang nur damit, aber es tut mir richtig gut, mit interessierten Menschen die Sache gründlich anzugehen und nicht nur einem Reporter zu antworten, der ihm ein Mikrofon vorhält und sagt, wie kam es zur Finanzkrise? Sie haben 40 Sekunden. Ja. Dann würde ich am liebsten immer das Mikro zurückhalten und sagen, wie meinen Sie Ihre Frage? 20 Sekunden. Okay. Also um das zu erläutern, müssen wir ein ganz klein wenig die Entstehung betrachten. Wie ist das, was wir in der Welt, diese moderne ökonomische Welt, und jetzt schwenke ich langsam zu diesem Thema über, wie ist das entstanden? Was ist da passiert? Jeder Philosoph fängt bei den Griechen an, und jeder europäische Philosoph fängt bei den Griechen an, deshalb werde ich auch eine Bemerkung, aber nicht ausführlich zur griechischen Philosophie machen und der Erfahrungswelt. Was wir in Griechenland beobachten können, ist was Hochinteressantes. Zum Beispiel am Streit zwischen Heraklit und Pythagoras. Heraklit hat fürchterlich über Pythagoras geschimpft. Pythagoras wollte ja die ganze Welt durch Zahlen erklären. Er hat gesagt, alles ist Zahl. Heraklit hat gesagt, nein, uns gemeinsam ist der Logos, die Sprache, nicht die Zahl, sondern der Logos, das Sprechen, die Gemeinschaft durch die Sprache. Wir glauben, wir hätten einen Verstand für uns selbst, sagt Heraklit im Fragment 2. Aber in Wahrheit ist uns nur die Sprache gemeinsam. Also eine sehr tiefe Erkenntnis. Und er wendet sich dagegen, dass man jetzt menschliche Beziehungen, natürliche Beziehungen auf die Zahlen reduziert. Was ist da passiert im damaligen Griechenland? So etwa vom 8., 9. Jahrhundert bis zur Zeit von Aristoteles, 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Was ist da geschehen? Sozial ist Folgendes passiert. Es hat sich nach und nach der Geldverkehr entwickelt. Jetzt werden Sie sagen, ja, was soll das mit dem zu tun haben? Was heißt Geldverkehr? Warten wir eine Sekunde. Gut. Was heißt das? Was heißt Geldverkehr und Geldverwendung? Ich will jetzt keine 1200 Seiten Geldtheorie mit Ihnen betreiben, sondern sagen, was tun wir alltäglich, wenn Sie mit Geld umgehen? Das allererste, und selbst wenn die Schüler in der Schule fürchterlich schlecht in Mathe und in Rechnen sind, wie man Geld verwendet, das verstehen Sie sofort. Ja? Sie zählen, Sie wissen, wie man mit Geld rechnet. Das kostet 3,50 Euro, ich habe 5 Euro in der Tasche, kann ich mir leisten. Versteht jeder. Ja? Und das tun wir laufend, das tun wir ganz selbstverständlich. Es ist uns zur innersten Natur geworden, dass wir Dinge zählen. Und das kommt tatsächlich her, und ich bilde mir ein, das sehr genau auch aus der Literatur und Geschichte belegen zu können, das kommt her aus dem Geldverkehr. Wir haben angefangen, in Geld unsere Beziehungen abzuwickeln, im Tausch. Und dann haben wir angefangen, dieses rechnende Denken, immer in Zahlen denken, die Zahl auf etwas beziehen und es berechnen. Diese Haltung ist ganz typisch für den Markt, für den Geschäftsalltag. Und das beobachten wir in Griechenland noch als ein Fremdkörper. Da wird es noch erfahren von den Menschen damals als etwas Störendes, was Neues. Wie gesagt, Heraklit hat fürchterlich geschimpft über Pythagoras, Worte, die ich nicht in den Mund nehmen würde. Ja, Sie können es selber nachlesen. Er war erzürnt über diesen Gedanken. Also er hat das noch erlebt als etwas Befremdendes. Uns ist das im Laufe der Jahrhunderte absolut selbstverständlich geworden. Für uns gilt Mathematik als eigenständige Disziplin, obwohl sie, die moderne Mathematik, eine ziemlich genaue Geburtsstunde hat. Das Jahr 1202 als Pisaner, vielleicht haben einige von Ihnen den Dan Brown gelesen, der ja von der Kirche heftig als irreführend beschimpft wurde. Dan Brown, der Da Vinci Code heißt, glaube ich, auch auf Deutsch. Ja. Und bitte? Sakrileg. Gut. dieses Buch, da spielt ein gewisser Herr Fibonacci eine Rolle. Das ist nichts anderes als der zweite Name von Pisano. Ich wollte nur eine Verbindung herstellen, dass Sie damit was anfangen können. Fibonacci gilt als der größte Begründer der Mathematik. Und wenn man sein Buch liest, was leider wieder sehr wenige tun, das ist im Jahr 1202 erschienen, da sind zwei Aspekte interessant. Ein Aspekt ist für mich aus meiner buddhistischen Tradition sehr interessant. Fibonacci führt die Zahl 0 ein. Und die hat er von Arabern übernommen. Und die Araber haben es von den Indern übernommen. Und das ging folgendermaßen. Im indischen Rechenbrett gab es leere Stellen. Und die hatten den Namen Shunya, diese leeren Stellen. Und immer, wenn man beim Rechnen eine Stelle freigelassen hat, nannte man das Shunya. Leer. Eine Leerstelle. Die Araber haben das dann übersetzt mit dem Wort Zephira. Daraus ist unser Wort Ziffer oder Chiffre entstanden. Fibonacci hat nun diese arabischen Zahlen als erster eingeführt. Sein Buch beginnt, der liebe Abaki beginnt, die Hindu-Zahlen nennt er sie, was ein bisschen irreführend ist, weil es aus dem Buddhismus kommt, aber das macht ja nichts, wir sind ja tolerant, sind 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So beginnt sein Buch. Und aus diesen 10 Zahlen entwickelt er dann die ganze moderne Mathematik, die Algebra. Und interessant ist, wenn man das Buch liest, über 90% aller Rechenbeispiele, die er verwendet, raten Sie mal, aus welchem Gebiet die kommen? Richtig, aus dem kaufmännischen Alltag. Das heißt, unsere moderne Zähldenkweise ist aus der Geldrechnung entstanden. So nahe ist uns das Geld. Was wir alltäglich ja leicht beobachten können. Ja? Da sagt ein Freund zum anderen, du kommst morgen, ich zähle auf dich. Oder ich rechne mit dir. Ja? Ist doch interessant. Die Sprache ist da sehr verräterisch. Also in unseren Alltag ist vollständig eingedrungen das Denken und Rechnen in Geld. Das ist wichtig, das zu wissen, wenn man irgendwas kritisiert an der modernen, an den Ausschreitungen der modernen Geldökonomie. Es ist uns allen sehr viel näher, als uns vielleicht lieb ist. Letzte Bemerkung zu diesem historischen Teil. Das griechische Wort für Vernunft wäre wohl am adäquatesten der Logos. Das ist auch jener Logos aus dem Johannesevangelium, dort natürlich ins Spirituelle gedeutet. Logos heißt wörtlich eigentlich, kommt ursprünglich von hinlegen, sprechen, auflesen, das ist mit Logos gemeint, sprechen. Und im Mittelpunkt der griechischen Vergesellschaftung war der Diskurs, wunderbar geschildert in Platons Dialogen. Da sprechen die Menschen miteinander und klären so Probleme. Das ist nicht nur eine Kunstform, das ist eine soziale Form gewesen. Der Übergang zur römischen Tradition ist nicht nur rechtlich und ökonomisch was völlig anderes, ist auch ein neues Wort aufgetaucht. Man übersetzt den Logos mit Ratio. Und was heißt Ratio? Wir übersetzen es mit Vernunft. Kaufmännische Rechnungslegung, das ist die ursprüngliche Bedeutung. Also ist im Kern dessen, was wir im Abendland haben, schon ein Zwiespalt. Es ist einmal diese Vernunft des Logos, die sprachliche, solidarische, gemeinschaftliche Art der Menschen miteinander umzugehen und dann die berechnende Haltung den Dingen gegenüber, die Ratio. Das wird leider überhaupt nicht klar unterschieden. Diese zwei Dinge sind aber von ungeheurer Konsequenz. Ich könnte es an vielen Beispielen verdeutlichen. Ich lasse es jetzt einfach mal mit diesem Hinweis. Was noch verbunden war als zweites Element aus der historischen Entwicklung des Geldwesens, ist eine spezifische Form der veränderten menschlichen Subjektivität. Das menschliche Subjekt, die Art, wie es sich denkt, hat sich verändert. Das wichtigste Element, das kann ich Ihnen jetzt leider in der Zeit nicht in einzelnen Schritten historisch vorführen, aber das wichtigste Element, das sich aus der Haltung der Berechnung gegenüber die Idee der Einheit entwickelt hat, der Identität, der Einheit, des Individuums, des Egos, des Ich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eine spezielle... Es gibt schon eine Vorstellung vom Ich, auch in asiatischen Traditionen, das hat aber eine ganz andere Tönung. Die abendländische erreicht dann in der Moderne, bei Descartes und bei den schottischen Nationalökonomen, den Höhepunkt. Dort plötzlich sagt man dann, ja, die menschliche Gesellschaft besteht aus Individuen. Da gibt es also zunächst die Individuen, Punkt, und dann gibt es noch was anderes, das ist dann ihre Vergesellschaftung. Dieser Gedanke ist von ungeheurer Tragweite gewesen, er wurde lange vorbereitet und nur, wenn wir diesen Gedanken klar fassen, im Buddhismus würde man sagen, wenn man diesen Irrtum klar fasst, versteht man, was daraus alles an Schwierigkeiten entstanden ist. Ich sage nicht, dass es nicht Individualität in dem Sinne gibt, wie ich Karl-Heinz Brodbeck bin und hier jemand anders einen anderen Namen hat, eine andere Erfahrungsgeschichte. Natürlich gibt es in diesem Sinne Individualität, individuelles Bewusstsein, aber nicht im Sinne der Abgrenzung. Nicht im Sinn einer Einzelheit, die isoliert für sich steht. Das ist, glaube ich, ein Grundirrtum, der charakteristisch ist für die abendländische Philosophie. Wie hat sich das jetzt ökonomisch ausgewirkt? Nun, ich erinnere an zwei, damit ich es nicht zu namenslastig mache, ich erinnere nur an zwei englische Philosophen. Der erste ist Thomas Hobbes, der war der erste, der das ganz klar ausgesprochen hat, übrigens im Wechselverkehr mit René Descartes in Frankreich. Hobbes sagt, die Menschen streben egoistisch, individuell nur nach ihrem eigenen Vorteil und Nutzen. Und weil das jeder tut, geraten sie aneinander. Ja? Es entsteht ein Gegensatz aller gegen alle. Krieg aller gegen alle ist eine typische Thomas-Hobbes-Parole. Oder der Mensch ist des Menschen Wolf. Haben Sie sicher alle schon gehört, diese Formeln. Das war die Idee, die zu allerlei neuen Lösungen aufforderte. Die mittelalterliche Vorstellung war was ganz anderes. Da ist zunächst eine Ordnung da, die ist von Gott gegeben, geschaffen und der Mensch ist da hineingeboren. Nicht das Individuum ist bestimmend. Nein, die sich entwickelnde Geldgesellschaft gebiert sozusagen die Vorstellung von einem getrennten, zunächst isoliert bestehenden Individuum, dass man immer sagt, zuerst das Individuum und dann kommt noch was anderes hinzu. Das ist äußerst folgenreich gewesen. Die Antwort von Thomas Hobbes war, naja, wenn es Individuen gibt, die gegeneinander konkurrieren, die gierig aufeinander losgehen, dann steht ein Krieg aller gegen alle. Er hatte damals so die Religionskriege vor Augen, aber er hat natürlich auch schon an die Wettbewerbsbedingungen in der Marktwirtschaft gedacht. Und aus diesem Krieg aller gegen alle gibt es nur eine Lösung, sagt Thomas Hobbes. Ein starker Staat, der Leviathan, der muss alle unterdrücken und zusammenhalten. Und da ist jetzt etwas passiert, das ist für die Gegenwart extrem wichtig. Darum greife ich diese Historie auf. Da hat der schottische Ethiker und Moralphilosoph Adam Smith, den Sie vielleicht kennen, den Namen, der Begründer der modernen Nationalökonomie, der hat an diese Hobbesche Denkfigur angeknüpft. Er hat gesagt, ja, ist schon richtig, die Menschen sind zuerst Individuen. Und sie sind auch Egoisten. Es ist zwar hässlich, sagt er, der Egoismus, aber davon muss man nun mal ausgehen, so sind sie. Und dann hat er eine ungeheuer raffinierte Lösung gefunden für das Problem, ganz anders als Thomas Hobbes. Und diese Lösung ist heute herrschende Ideologie. Das ist heute Neoliberalismus, ist die Grundlage der modernen Ökonomie mit all ihren Irrtümern. Aber ich will zunächst mal, Hegel hat mal gesagt, man muss das Argument eines Gegners erst stark machen, bevor man es widerlegt. Also ich will erstmal den Adam Smith so richtig Ihnen schmackhaft machen, damit Sie wenigstens für 3 Minuten richtig liberale Adam Smithianer sind. Ja. Damit Sie fühlen können, wie verführerisch dieser Gedanke ist. Wie löst Adam Smith das Problem? Wie lösen wir das Problem unter der Voraussetzung, dass das richtig ist? Die menschliche Gesellschaft besteht aus lauter Atomen, Individuen, Atomen, und die stoßen gegeneinander, die konkurrieren miteinander. Wie löst Adam Smith das Problem? Smith sagt, die Moral, einen starken Staat will ich nicht. Das hat er gleich gesagt. Das ist nur Gewalt. Die Moral, die das über Jahrhunderte gemacht hat, ist sehr unvollständig. Die funktioniert auch nicht so recht. Man kann natürlich die Menschen auch durch Moral in Zaum zu halten versuchen. Aber es hat nicht funktioniert. Typisches Beispiel, das jahrhundertelange alte Zinsverbot. Ja, alle wichtigen Religionen kennen eigentlich irgendeine Form von Zinsverbot in unterschiedlicher Form. Aber in der Praxis funktioniert hat es nicht. Man hat sich alle möglichen Tricks ausgedacht. Zunächst gab es Höllenstrafen dafür. Aber dann schon im 13. Jahrhundert kam eine super Innovation innerhalb der katholischen Kirche. Man hat das Fegefeuer erfunden. Jetzt konnte der Wucherer plötzlich beides haben. Er konnte wuchern und wenn er am Schluss sich freigekauft hat, dann kam er auch noch in den Himmel. Er hat ein doppeltes Geschäft gemacht. Und so weiter. Also ich will diesen Kampf gegen den Wucher, wenn man historisch beobachten kann, der Zins ist dann in der modernen Form in Verbindung mit dem Kredit ausgerechnet von einem katholischen Orden, was die wenigsten wissen. Alle sagen immer, die Protestanten sind schuld, das war Calvin. Nein, nein, das war im Katholizismus früher passiert, nämlich bei den Tempelrittern. Die haben europaweit ein Filialnetz aufgebaut, da gab es Überweisungen, Zinsen, da gab es bargeldlosen Zahlungsverkehr und so weiter. Ja, das waren eigentlich die Quelle der modernen Geldwirtschaft, höchst modern, nur es sind viele Unterlagen eben vernichtet worden damals. Langer Rede, kurzer Sinn, Adam Smith hat gesagt, mit der Moral, das funktioniert nicht so gut. Ganz simpel ausgedrückt. Mit der Moral, den Egoismus zu bezähmen, das klappt nicht. Aber der Egoismus ist ein Axiom, merken Sie was. Jetzt ist es schon Axiom geworden, ja? 1776, war schon Axiom. Der Mensch ist ein Individuenatom, ist ja doppelt gemoppelt, denn Individuum heißt eigentlich Atom. Und er strebt nach Eigennutz. Nur sein eigenes Interesse. Was können wir jetzt machen? Die Moral funktioniert nicht, einen starken Staat wollen wir nicht. Dann hat Adam Smith gesagt, viel bessere Lösung. Wir wickeln das über den Markt ab. Ich übersetze ihn jetzt sehr einfach, aber ich glaube, ich verfälsche den Grundgedanken nicht. Er hat gesagt, das wickeln wir über den Markt ab. Wir geben den Menschen Geld, dann können sie in Geld rechnend miteinander verkehren. Ich erwarte mein Wohl, sagt Adam Smith, nicht vom Wohlwollen des Bäckers, wenn ich Brot kaufe, sondern von seinem Streben nach Eigennutz. Er will einen Profit machen, wenn er Brot verkauft. Und deshalb versorgt er mich. Das ist so die erste Idee. Die Abhängigkeit der Menschen, die gegenseitige Abhängigkeit, von der ich am Anfang gesprochen habe, nimmt eine neue Färbung an. Merken Sie was? Das ist das Wort Privation. Es findet eine Veränderung der Art, wie die Menschen untereinander abhängig sind und sich gegenseitig erkennen, sich gegenseitig vertrauen, da findet eine Änderung statt, eine ganz wesentliche Änderung. Und da sagt Adam Smith, gut so, misstrauen wir einander ruhig. Wir brauchen auch keine Moral, denn, und das ist jetzt so die Idee, in Amerika nennt man sowas so eine Theorie sexy. Das ist der Gedanke, der elektrisiert, der macht ihn richtig für die meisten leicht nachvollziehbar. Er sagt, wir brauchen keine Moral, weil wenn ein Egoist gegen den anderen konkurriert, dann ist einer des anderen Schranke. Einer beschränkt den anderen. Das, was die Moral früher gemacht hat oder was ein Staat machen müsste, das macht der Wettbewerb. Wir brauchen keine Moral. Lass die Egoisten ruhig los aufeinander. Lass sie ruhig gegeneinander konkurrieren. Die begrenzen sich selbst. Und das nennt man dann freien Marktwettbewerb. Und da fügt dann Adam Smith, und das ist eigentlich die Aufgabe der ökonomischen Theorie gewesen, noch den Gedanken hinzu, daraus entsteht dann doch so etwas wie ein Gleichgewicht. Also wenn man die gegeneinander konkurrieren lässt, entsteht so etwas Ähnliches wie eine harmonische Ordnung, ein Gleichgewicht. Wie genau, das ist dann Gegenstand der ökonomischen Theorie, die bauen dann ihre schönen Modellchen. Adam Smith spricht von der Invisible Hand, der unsichtbaren Hand. Die Menschen werden gerade, weil sie gegeneinander konkurrieren, gerade weil sie egoistisch sind, als Gesamtsystem, nicht im einzelnen Verstand, sondern als Gesamtsystem gelenkt auf ein allgemeines Gleichgewicht, eine Harmonie aller Interessen hin. Das ist so die große liberale Idee, die ein, zwei Jahrhunderte elektrisiert hat. Kant war elektrisiert davon. Die Kantsche Ethik versteht man nur, wenn man den Adam Smith kennt. Der hat nämlich seinen Smith sehr genau gelesen. Ja. Kant spricht in der Schrift vom ewigen Frieden von den, selbst wenn die Menschen Teufel wären, wenn sie gegeneinander im Wettbewerb stehen, solange sie nur wechselseitig ihr Eigentum anerkennen, funktioniert das, entsteht eine harmonische Ordnung. Und Hegel hat dann daraus also was Gigantisches gemacht. Er hat gesagt, die Zwecke der Menschen, die gegeneinander konkurrieren, die verstehen das gar nicht, was da passiert. Aber durch diese individuellen Zwecke der Völker und Individuen hindurch setzt sich dann der Weltgeist durch. Das war die Übersetzung von lieben Gott bei Hegel. Also Sie sehen schon, wie gewaltig diese Idee Früchte getragen hat, im positiven wie im negativen Sinn. Und bei Marx wird natürlich dann die ehernen Gesetze der Geschichte draus. Und da, dummerweise braucht man immer einen Dolmetscher dieser Gesetze, irgendjemand erkennt sie, einige gibt es, die erkennen das. Das ist dann wahlweise eine Elite, ein Think Tank oder auch mal die kommunistische Partei. Aber die Grundidee ist immer dieselbe. Und jetzt wollen wir uns diese Grundidee mal ansehen. Unter einer einfachen Perspektive, ich brauche das Wort Buddhismus gar nicht verwenden, einfach wenn wir daran denken, dass die Menschen eigentlich viel mehr gegenseitig abhängig sind, als in dieser Idee zum Ausdruck kommt. Bei Hobbes, wenn es heißt, die Individuen konkurrieren gegeneinander, bei Adam Smith, da könnte man meinen, die haben alle keine Eltern gehabt. Ja, ein Baby konkurriert nicht gegen die Mutter, es ist von der Mutter vollständig abhängig, ist glücklich daran. Als alter Mensch ist man völlig abhängig von der Pflege anderer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Herr Smith seine eigene Nahrung selbst zubereitet hat und seine eigenen Kleider selbst genäht hat, die Häuser, in denen er gelehrt hat, selbst gebaut hat. Also jeder Atemzug hätte ihm klar machen müssen, dass seine Voraussetzung, es gibt getrennte, isolierte Individuen und die seien der Ausgangspunkt der Gesellschaftstheorie und des Modells unserer Gesellschaft, dass die Hanebücher nur Unsinn sind. Das könnte man eigentlich verstehen. Ich glaube, man kann es jedem beibringen. Dennoch bestreiten das seit 250 Jahren eine ganze Riege von Philosophen und Ökonomen. Daraus ist dann auch eine Staatstheorie entstanden, denn wenn es nur Individuen gibt, dann müssen wir irgendwie einen Staat draus machen. Wie machen wir denn? Ja, die müssen sich zusammensetzen und einen Vertrag machen. Das ist die Vertragstheorie. Es war noch nie irgendjemand, historisch hat irgendwo entdeckt, dass ein Staat durch einen Vertrag der Menschen, wie kommen die schon zusammen, ja? Und in welcher Sprache sprechen sie da? Und warum schlagen sie sich nicht die Köpfe ein? Also haben sie schon eine gemeinsame Moral. Das ist so eine widersinnige Theorie und dennoch beherrscht sie bis heute die Lehrstühle. Lesen Sie zum Beispiel John Rawls, ein wichtiger Fairness-Theoretiker, der häufig zitiert wird, wenn es um Sozialphilosophie geht. Da haben Sie immer noch diese alte Vertragstheorie, die Sie natürlich auch bei Rousseau und so weiter finden. Langer Rede, kurzer Sinn. Das Axiom der Moderne beruht eigentlich auf einer Entwicklung, die durch Geldverkehr entstanden ist, dass sich die Menschen wechselseitig nur mehr durch diese abstrakte Brille der Berechnung betrachten und sagen, jemand anders interessiert mich nur als Eigentümer einer Ware. Das respektiere ich, dass er Eigentümer ist. Das ist die friedliche Natur im Handel, die man oft gelobt hat. Die Pointe wird dabei vergessen, nämlich, um Eigentum zu garantieren, braucht man eine staatliche Gewalt, die dieses Eigentum schützt. Und wenn das Eigentum sehr ungleich verteilt ist, dann schützt diese staatliche Gewalt diese Ungleichheit auch. Warum sage ich das? Adam Smith, der also diese Lehre vom Wettbewerb aller gegen alle so formuliert hat, dieser Adam Smith war ein sehr nüchterner Beobachter. Er schreibt in einem Text, der leider von ihm selber nicht mehr herausgegeben wurde, der erschien im Nachlass in den Vorlesungen über Jurisprudenz, da sagt er, das Eigentum, nicht ganz wörtlich, also eine freie Übersetzung von mir, das Eigentum dient ja dazu, die Reichen vor den Angriffen der Armen zu schützen. Denn es ist unzweifelhaft so, dass die Armen notfalls durch Gewalt die Gleichheit mit den Reichen herstellen würden, gäbe es nicht den Schutz des Eigentums durch staatliche Gewalt. Originalton Adam Smith, fast wörtlich auswendig, das habe ich so oft zitiert. Das steht beim Vater des modernen Liberalismus. Also der hat schon sehr klar gesehen, unter dieser scheinbaren Oberfläche des Wettbewerbs aller gegen alle, wir behandeln uns alle gleich, oder man übersetzt ins Demokratische, das hören Sie auch immer wieder, ja, das ist wie eine riesen Wahlveranstaltung. Jeder hat einen Stimmzettel, das sind die Euros in unserer Tasche, und dann stimmen wir über die wahren Parteien ab, und dann sind die Unternehmen ganz passiv gezwungen, abhängig von unserer Abstimmung, die Produktion dorthin zu lenken, wo wir das wollen. Das ist ein komisches Wahlrecht. Ja. Einige haben 2 Dollar pro Tag, ja, ein Drittel des Weltarbeitspotenzials, und einige haben so viel Geld, die wissen gar nicht wohin. Ja. Die haben sogar so viel Geld übrig, dass sie an der Börse an einem Tag 1 Million verlieren können. Und natürlich klagen sie dann in die Kameras, aber weh tut ihnen das überhaupt nicht. Deswegen fahren sie trotzdem in ihre Villa zurück, die ihnen weiterhin gehört. Ja. So gleich ist unser Wahlrecht an den Märkten. Das ist also eine Fantasie, das hat nie so existiert. Okay. Jetzt möchte ich die Grundstruktur, die ich vielleicht verdeutlichen konnte, benutzen, um das in Beziehung zu bringen zu einer grundlegenden Diagnose, die es im Buddhismus gibt. Die grundlegende Diagnose im Buddhismus lautet, ich habe sie schon ausgesprochen, eigentlich charakterisiert uns Menschen in unserem Innersten das Mitgefühl. Begrifflich ausgedrückt, etwas präzisiert und tiefer gegangen heißt Mitgefühl, wir anerkennen auch intellektuell die gegenseitige Abhängigkeit aller Menschen, Lebewesen, aller Dinge, aller Begriffe. Das anerkennen wir einfach. Das ist so der reine Begriff des Mitgefühls. Wenn man das jetzt nicht tut, wenn man das Gegenteil tut, so die Diagnose des Buddha, dann ist das ein Irrtum, es entspricht dann nicht der Wirklichkeit. Und wenn ich aus einem Irrtum handle, kann die Folge nur sein, dass diese Handlung für die Handelnden selbst nachteilig ist oder Leid verursacht. Das ist die Grunddiagnose. Jetzt möchte ich diesen Gedanken aber noch ein bisschen präzisieren. Wie machen wir es, dass wir diese Grundstruktur, unsere Grundstruktur verkennen? Wie machen wir das? Da gibt es eine einfache Diagnose im Buddhismus. Er spricht von 3 Giften. Man sagt, weil unser Bewusstsein durch 3 Gifte kontaminiert ist. Unser alltägliches Fühlen, Denken und Handeln ist durch 3 Gifte kontaminiert. Und diese 3 Gifte, das ist jetzt nicht eine zufällige Aufzählung, sondern ich glaube, aus dem, was ich gesagt habe, wird es auch ganz klar. Das erste und grundlegende Gift ist, dass wir einfach unsere wirkliche Natur, das Mitgefühl, die gegenseitige Abhängigkeit nicht erkennen. Wir sind nicht wissend darüber. Wir erkennen das nicht. Aus vielerlei Gründen. Ja, da legen wir alle möglichen falschen Vorstellungen drüber. Die wichtigste ist natürlich so ein Ich-Gedanke. Ich bin nicht du, nicht es. Ja, also so, man denkt sich gedrängt. Eigentlich ist ja nur ein furchtbar langweiliger Gedanke. 6,5 Milliarden Menschen sagen ein Wort zu sich in verschiedenen Sprachen. Ich. Ja, wie langweilig. Das ist das. Wenn ich über Menschen das Langweiligste und Allgemeinste sagen will, was ich überhaupt sagen kann, ist, alle sagen zu sich, ich, naja, das soll was Besonderes sein. Aber subjektiv glauben wir, ich bin das, das ist was ganz Besonderes. Das nennt man also im Buddhismus Nichtwissen. Das ist das grundlegende Gift. Dieser Ich-Gedanke, der uns hindert zu sehen, dass wir eigentlich gegenseitig abhängige Wesen sind. Aus dieser Blindheit unserer eigenen Natur gegenüber entsteht, weil es nicht der Wahrheit entspricht, entsteht die permanente Erfahrung von Vergänglichkeit. Das heißt, wir wollen auf uns bezogen irgendetwas erreichen. Manchmal erreichen wir es auch. Dann wollen wir es festhalten und plötzlich entdecken wir, es zerfließt unter den Händen. Ich meine jetzt nicht nur ein Börsendepot, ich meine Beziehungen, Jugend. Ja. Ich werde heuer 60, wo sind eigentlich die 60 Jahre hin verschwunden? Die Zipperlein kommen schon langsam und so weiter. Also die Jugend, jeder kann an sich selbst die Vergänglichkeit beobachten. Wir können die Vergänglichkeit um uns herum beobachten. Das heißt, wenn ich etwas festhalten möchte, dann will ich etwas festhalten, was nicht festzuhalten ist, weil die Natur der Dinge nicht etwas ist, was bleibt und beständig ist. Wenn alles von allem abhängig ist, dann ändert sich mit alten Bedingungen ständig auch der Inhalt dessen, was wir wahrnehmen. Wenn ich aber etwas festhalte, mein Eigentum, meine Vorstellung von mir selbst, die oft enttäuscht wird und so weiter, und wenn dieses Festhalten konfrontiert wird mit der alltäglichen Erfahrung, dann entsteht daraus die Erfahrung von Frust, von Leid. Und was tut man dagegen? Man verteidigt seine Ideen, seine Wahnvorstellungen, sein privates Ego-Territorium. Das verteidigt man. Und wie geht das? Indem man versucht, in die Ego-Territorien der anderen überzugreifen, das ist die Gier, oder die Übergriffe der anderen zu verteidigen, das ist die Aggression, der Hass. Das sind die drei elementaren Gifte, sagt man im Buddhismus. Aus der Unwissenheit geht das vergebliche Festhalten der vergänglichen Dinge hervor und das bringt wiederum die Erfahrung von Frust und Leid hervor. Die bekämpfen wir in Anführungszeichen so, dass wir Gier entfalten und Hass zur Verteidigung. Vor vielen, vielen Jahren, als ich Ökonomie studiert habe und angefangen habe auch mit buddhistischer Praxis, das war Ende der 70er Jahre, also in den 70er Jahren habe ich Ökonomie studiert, da habe ich zunächst mal das so als traditionelle Lehre aufgenommen, wie man das halt so aufnimmt. Ja, im Buddhismus gibt es drei Gifte und dann gibt es die fünf Skandas, dann gibt es dies und dann gibt es jenes. Ja. Und dann habe ich schrittweise begonnen, diese Lehre in meinen eigenen Alltag zu übertragen. Da habe ich gedacht, wenn das so ist, wenn das so fundamental ist, diese drei Gifte, dann ist ja das so in Anführungszeichen die Substanz, eine leere Substanz der Wirklichkeit. Dann besteht alles, was wir in unserer sozialen Wirklichkeit beobachten, eigentlich aus den drei Giften. Dann müsste ich die doch viel konkreter identifizieren können. Und eines schönen Tages ist mir da sozusagen ein Licht aufgegangen. Und plötzlich habe ich gesehen, man kann das unmittelbar sehen. Es ist so nahe, dass wir gar nicht drauf kommen. Wir vergesellschaften uns wie über das Geld. Was ist das Geld? Das Geld hat keinen Inhalt. Die Substanz des Geldes ist dies, dass wir uns wechselseitig als soziale Wesen vertrauen. Eigentlich ist das Geld etwas Soziales. Das ist das wechselseitige Vertrauen, materialisiert in Anführungszeichen in Münze oder auf dem Computerbildschirm. Aber wir tun das nicht so, dass wir das wissen, sondern wir glauben, das Geld ist ein Ding. Jetzt kommt ein Stückchen Nagarjuna-Logik. Das Geld funktioniert als Wert, weil wir glauben, dass es einen Wert hat. Und es hat einen Wert, weil wir es glauben. Das ist dieselbe Logik wie Nagarjuna und übrigens auch Heraklit. Ich zitiere, die haben beide dasselbe gesagt in dem Punkt. Dasselbe wie Nagarjuna über die Beziehung zwischen, ja, das mögen jetzt die Damen entschuldigen, aber ich zitiere das Original, Vater und Kind. Aber wir können gerne Mutter und Kind draus machen, damit dem Feminismus Recht eingeräumt wird. Ja. Also machen wir Mutter und Kind. Wie denken wir Mutter und Kind? Wie denken wir die zwei Begriffe? Sie können nicht Mutter denken ohne Kind. Keine Frau ist Mutter ohne Kind. Selbst wenn das Kind gestorben ist, ist man dann eben Mutter des toten Kindes. Also um Mutter zu denken, muss ich Kind denken. Und wie denken Sie Kind? Was müssen Sie da denken? Mutter. Ja. Vater auch, aber ich mache das Beispiel nochmal bei Mutter. Das ist also eine zirkuläre Beziehung. Der Begriff Mutter hängt ab von Kind und Kind hängt ab von Mutter. Und Nagarjuna drückt es so aus, dies, dass der Vater Vater ist, zeugt der Sohn. Ja, also so begrifflich, er wollte das mit der Paradoxie, wollte er das plausibel machen. So, wenn wir das wissen, dann erkennen wir plötzlich, es gibt logisch-zirkuläre Beziehungen, die haben eigentlich keinen Inhalt, die leihen sich wechselseitig den Inhalt, aber ich kann nicht irgendwo eine Vatersubstanz entdecken, weil die Vatersubstanz hängt vom Sohn ab und die Sohnsubstanz hängt vom Vater ab. Das ist gegenseitige Abhängigkeit. Keines ist ein unabhängiges Ding. Und ebenso ist es beim Geld. Das ist mir schlagartig klar geworden. Beim Geld ist es genauso. Das Geld ist eine Form von Nichtwissen, eins der drei Gifte. Da glauben die Menschen, es hat Wert, und wenn sie das glauben, dann hat es Geld Wert. Es ist zirkulär. So wie bei jeder Herrschaft. Mir ist dann klar geworden, es gibt es ganz viel in sozialen Beziehungen. Zum Beispiel Herr und Knecht. Ja, jemand ist nur Knecht, wenn es einen Herr gibt, und umgekehrt. Und wenn der Knecht aufhört, den Herrn als Herr anzuerkennen, ist es vorbei mit der Herrschaft. Ja, ebenso mit der Sklaverei. Und ebenso, dasselbe machen wir mit dem Geld. Warum herrscht das Geld über unsere Köpfe? Weil wir uns vor ihm verneigen. Wir haben die Nase so tief im Staub, dass wir gar nicht mehr sehen, vor wem wir uns verneigen. Und viel schlimmer, der Akt der Verneigung erzeugt die Herrschaft des Geldes. Ganz simpel ausgedrückt. Und was geht dann noch aus dieser Blindheit des Geldes hervor? Was ist das Gift der Gier am Geld beobachtet? Jetzt raten Sie mal. Die Geldgier natürlich. Und was ist die Geldgier institutionalisiert? Zins, Gewinn, Banken. Wenn Sie also wissen wollen, wie kann ich eigentlich in unserer Gesellschaft das Gift der Gier, was im Buddhismus beschrieben wird, wie kann ich das beobachten? Wie kann ich diese Täuschung in der Gesellschaft selbst sinnlich wahrnehmen? Antwort: Gehen Sie durch ein Bankviertel. Dann sehen Sie es. Der Zins, Gewinn, Geldgier, das sind Institutionalisierungen dieses ursprünglichen Gifts. Und was geht daraus hervor, wenn ich das mit Eigentumsrecht geltend mache? Naja, wir sind nicht allein. Die Geldgier von A stößt auf die Geldgier von B. Und wenn zwei Begierden aufeinanderstoßen, was entsteht daraus? Jetzt dürfen Sie zweimal raten, die Ökonomen nennen das Wettbewerb. Das ist jener Wettbewerb, dem der Adam Smith alles zugeschrieben hat an Harmonie und so weiter. Und diesen Gedanken, dass wir eigentlich eine Begierde freilassen dürfen, das haben wir die letzten 20 Jahre getan. Wir haben die Geldgier befreit von allen moralischen Fesseln. Wir haben ihr erlaubt, über unsere Köpfe zu herrschen, nur beruhend auf einer Illusion, der Illusion des Geldwerts. Das haben wir erlaubt. Der Planet wird heute regiert von der Geldgier. Geld regiert die Welt, gilt wirklich, was in Rom war, das ist ein Spruch bei Komödiendichtern. Ich habe drei Quellen dafür gefunden. Brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Da war das eine ironische Spitze bei einem Komödiendichter. Heute ist es wörtliche Wahrheit unserer Wirklichkeit. Was können Sie auf unserem Planeten anstellen ohne Geld? Sie fallen sofort hinter die Schranken des Marktes zurück und verhungern. Was wir auch täglich reichlich beobachten. Direkt am Hunger und an den Folgen des Hungers dürften etwa täglich 100.000 Menschen sterben. Also das Geld errichtet eine gewaltige Schranke. Das hat durchaus Konsequenzen, diese Täuschung. Es ist nicht irgendwas Verblasenes, Leeres. Das Wort Täuschung heißt mitnichten, dass das nicht wehtut. Das ist ja gerade die Grundlage im Buddhismus, dass man sagt, Täuschungen verursachen Leiden. Und nur kriegen die Leiden auf unserem Planeten einen ganz konkreten Charakter. Und das ist explosionsartig die letzten Jahre noch emanzipiert. Was wir jetzt beobachten, damit mal vorläufig Schluss, wir können ja gerne in der Diskussion dann vertiefen. Was wir heute beobachten, ist eine bittere Erkenntnis. Die kommt immer mal periodisch wieder, nur kommt sie diesmal in einem historischen Ausmaß, denn jetzt haben wir den Planeten globalisiert. Jetzt haben wir alles unter eine einheitliche Geldrechnung gelegt, die übrigens nebenbei als Rechnungseinheit den Dollar verwendet. Dieses Wochenende wird sich in dem Punkt sehr, sehr viel entscheiden. Ich will jetzt nicht unken, aber warten wir mal ab. Ja. Wenn Sie wollen, kann ich dann nachher noch durchaus mehr dazu sagen. Ich wollte jetzt erstmal das Prinzip rausstellen. Also wir haben den Planeten einer Regentschaft unterworfen, die im Kern eigentlich eine Illusion ist. Die Illusion funktioniert, solange alle dran glauben. Wenn alle vertrauen, dass Geld einen Wert hat und Geld verwenden, dann funktioniert es. Nun kamen allerdings schon frühzeitig Menschen auf die Idee, ja, wenn alle diesem Geld vertrauen, dann könnte ich dieses Vertrauen doch benutzen und da ein bisschen herummanipulieren. Das nennt man dann Spekulation. Ja, man manipuliert am Geldwert, man erfindet fiktive Geldwerte oder geldgleiche Werte, Sowas nennt man dann zum Beispiel ein Indexzertifikat, eine Inhaberschuldverschreibung. Das gibt eine Bank aus und da schreibt man oben drauf Kapitalgarantie 100%, Mindestrendite 5,8%. Und solche Dinge sind in letzter Zeit erzeugt worden. Warum hat das funktioniert? Ja, die Menschen haben es gekauft und das hat gereicht. Ja, wenn man es kauft, stimmt man zu. Und schon existiert das Ding. So funktioniert Illusion. Es genügt, dass viele daran glauben, es tun, dann geht aus dem Handeln die scheinbare Wirklichkeit dieser Tatsache hervor. Dass natürlich keine hundertprozentige Kapitalgarantie einer Bank wie Lehman oder so etwas existiert, denn die Garantie ist immer nur so gut wie der Garantiegeber. Und wenn der Garantiegeber zusammenbricht, ist es vorbei mit der Garantie, da gibt es keine mehr. Daran erkennt man plötzlich, das alles ist eigentlich eine illusionäre Blase gewesen, die wir die letzten Jahre aufgebaut haben. Das ist wirklich eine Illusion. Und wenn Sie dann Leute fragen, ja, wo ist denn das Geld hin verschwunden? Ja. Wenn Sie an einem heißen Sommertag auf einer Teerstraße entlangfahren, dann fängt es manchmal an zu flimmern, dass man glaubt, am anderen Ende sei ein See. So etwas nennt man eine Fata Morgana. Und wenn Sie jetzt da hinkommen und sehen, nee, das war eine Teerstraße, wohin ist dann die Fata Morgana verschwunden? Ebenso ist es mit den Geldwerten. Etwas, was keine Substanz hat, da braucht man nicht fragen, wohin es verschwindet. Wenn Sie, ein typisches Beispiel aus dem Buddhismus, nachts eine Straße entlang gehen, erschreckend tödlich, da ist eine Schlange. Im zweiten Augenblick schauen Sie nochmal hin, das war nur ein bisschen ein dickeres Seil, das da am Straßenrand lag. Da kann ich auch nicht fragen, ja, wo ist jetzt die Schlange hin verschwunden? Ich sehe nur noch ein Seil. So ist es mit den Geldwerten. Jetzt sehen wir plötzlich nur noch Zahlen auf Computern, und Papier und wir wissen, es hat keinerlei Bedeutung mehr. Das ist das Wesen des Geldes, wenn das Vertrauen verschwindet. Und was wir jetzt beobachten, und was neu ist, ist ein globaler Misstrauensantrag sozusagen gegenüber der Geldrecheneinheit. Das äußert sich zunächst gegenüber dem Dollar, wahrscheinlich auch gegenüber dem Euro. Viele flüchten jetzt schon in Schweizer Franken und so weiter. Und dieser Crash wird weitergehen. Ich weiß nicht, über die Geschwindigkeit kann ich nichts sagen. Ich will da keine Prognosen machen, aber der Crash wird weitergehen. Jetzt ist die Sollbruchstelle erreicht. Ja. Und jetzt bricht diese Vertrauenskultur zusammen. Was jetzt zusammenbricht, ist eine Vertrauenskultur. Und jetzt versucht man es verzweifelt wiederherzustellen. Ja. Wie einem Rauschgiftsüchtigen spritzt man jetzt nochmal das nach, was ihn krank gemacht hat und hofft, es funktioniert. Aber der wird nur kränker davon. Ja. Und wenn es nicht morgen wird, wenn er sich vorübergehend kurz erholt, 2 Tage, ich verspreche, in einem halben Jahr haben wir den Schlamassel dann noch vervielfacht. Ja. Das ist das Problem. Und das ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen, wenn dann die Ökonomen kommen, das ist kompliziert, das versteht niemand und darum verdienen die Manager auch so viel, weil das die wenigen sind, die da durchblicken. Ja, wie sehr sie durchgeblickt haben, das wissen wir. Ja. Das haben wir jetzt ja gesehen. Ja. Also, das Geheimnis ist ganz simpel. Und ich bilde mir ein, dass, wenn Sie nur mal experimentell für Ihre Überlegung diese 3 Gifte als ein Denkmodell betrachten, nicht als eine Glaubensüberzeugung, was sondern einfach als Denkmodell sagen, das ist doch eigentlich eine gute Erklärung. Geld ist eine Illusion, das ist eine Form von Nichtwissen. Daraus entsteht die Gier und der Wettbewerb und das ist der Hass. Ist es eigentlich kompliziert zu verstehen? Und ist es schwer zu verstehen, dass ein Planet, der von einer Begierde regiert wird, die Übersetzung lautet woanders, die heißt Rendite, ja, wenn plötzlich alles auf Rendite umgestellt wird, dass ein Planet, der von einer irrationalen Begierde regiert wird, dass der auch genau so aussieht, wie wir jeden Tag in der Zeitung lesen? Wundert uns das eigentlich? Also mich kann es nicht wundern. Das ist eine ganz einfache Konsequenz daraus. Also was ist eigentlich schwer an Ökonomie zu verstehen? Ja, die Ökonomen haben natürlich verstanden, all diese Überlegungen, wie ich sie über Adam Smith jetzt gesagt habe, die haben das toll mathematisiert. Da gehen schon mal wieder 80% weg und sagen, verstehe ich sowieso nicht, sind nur Experten. Und diejenigen, die es verstehen, haben so viel Mühe darauf verwandt, dass sie sich hinterher in ihre eigenen Modelle verlieben und die Modelle für die Wirklichkeit halten und dann sagen, ja, das muss ja richtig sein, weil es so schwierig ist. Ja. Es gehört schon, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe 10 Jahre lang mathematische Ökonomie betrieben. Es gehört schon was dazu, da hängt man seine Leidenschaft rein, hinterher entdeckt man, nee, ich habe mich nicht nur verrechnet, sondern das Instrument als solches ist Blödsinn. Ich kann menschliche Leidenschaften nicht berechnen, das funktioniert nicht. Da muss man viel loslassen. Aber wenn man mal losgelassen hat, fühlt man sich sehr frei und zu dieser Befreiung ein klein wenig beizutragen, das ist eigentlich die Absicht für so eine Veranstaltung. Ich freue mich auf Ihre Kritik und Wortmeldungen. Vielen Dank.